Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Autorin Andrea Rödig ist Anfang der 1960er Jahre geboren, hat eine vielseitige publizistische Karriere gemacht als Wissenschaftlerin, als Redakteurin, Herausgeberin, Kritikerin. Auch wir im Deutschlandfunk Kultur schätzen ihre Stimme. Mehrere Bücher gibt es schon von Andrea Rödig. Jetzt kommt ein neues, wohl das Persönlichste hinzu. Man kann Müttern nicht trauen. Eine, ja, hochtoxische Mutter, Tochter, Familien- und Sozialgeschichte. Andrea Rödig lebt seit längerem in Wien. Jetzt ist sie bei uns in Berlin im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Sie beginnen mit einer Kindheitsszene, die ich mal schildern möchte. Sie und ihre Mutter in einem luxuriösen Hotelschwimmbad. Die kleine Andrea hat ein Tierfigürchen mit im Wasser, ein kleiner niedlicher Drache, Fips heißt er. Und sie hat Angst, dass Fips in einer dieser gurgelnden Abflussröhren verschwinden könnte. Da kommt die Mutter angeschwommen, schnappt sich den Fips und fummelt dann an so einem Rohr mit ihm herum und Fips ist plötzlich weg. Ich las das mit meinem weichen Herz, Frau Rödig, und dachte entsetzt gleich auf Seite 2. Das erste Mal, was ist denn das für eine schräge Alte? Ja, geht's noch? Warum haben Sie so angefangen? Gleich mal drastisch zeigen, um wen es hier geht?
Ja, also ich glaube, die Szene ist so, dass meine Mutter tatsächlich diesen Fips gar nicht hatte, sondern sie hat nur so getan. Und dann ist er plötzlich verschwunden und ich fand diese Szene sehr eindrücklich für das. Meine Mutter ist ein Rätsel. Und die Frage in dem ganzen Buch ist auch, sie ist nicht unbedingt schuld an dem, was passiert ist. Also es gibt eine dramatische Familiengeschichte und die Frage ist, also ich habe immer das Gefühl, sie führt mich auf falsche Fährten. Und wenn Sie fragen, was ist das für eine Mutter, würde ich zwei Sachen sagen. Einerseits, sie ist Kriegskind und ich glaube, das erklärt sehr viel von dem, wie sie war und wie sie ist. Und sie ist ein Rätsel, mir immer noch enigmatisch.
Stellen wir sie mal kurz vor. Also Lieselotte Lilo heißt sie, 1938 geboren, klar, Kriegskind. Wo kommt sie her, wie wächst sie auf?
Also sie kommt aus Düsseldorf, stammt aus Düsseldorf und wächst also eben in diesen Kriegsjahren auf. Ihr Vater ist im Russlandfeldzug, also geht verloren. Das heißt, mit 4 Jahren verliert sie ihren Vater. Sie hat eine sehr strenge Mutter. Meine Großmutter hat sie stark geschlagen, Alleinerzieher dann. Und sie wächst, finde ich, in einer, oder wie sie es auch erzählt hat, in einer sehr dunklen Düsseldorfer, sehr kargen Kriegskindheit auf. Und dann entwickelt sie sich halt, und das ist eben dieses Wirtschaftswunder, was dann danach kommt, wie Raupe zum Schmetterling, zu einer sehr gut aussehenden, auch sehr eitlen jungen Frau, die Modefachverkäuferin wird und in Petticoats einhergeht. Und mich hat sie auch immer an Schauspielerinnen erinnert, an Catherine Deneuve zum Beispiel. Also sie ist, es wird also eine blühende Frau.
Mit ihrem ersten Ehemann, einem Sohn aus einer Düsseldorfer Metzger-Dynastie, schafft sie ja den richtigen großen sozialen Aufstieg. Man wird wohlhabend, sie ist arriviert, sie lebt, sie arbeitet dann in der Metzgerei und der Porsche steht vor der Tür, der Vater ist auch so ein flamboyanter Mensch. Könnte man denken, eigentlich schöne Bedingungen für die Kinder, für sie, Frau Rödig, und ihren jungen Bruder, im Milieu wohlhabender, gediegener deutscher Wirtschaftswunderwelt, was hat aber nicht gestimmt.
Nee, es ist, also, oder vielmehr, der Anfang war sicherlich auch so. Also, das heißt, es muss so eine Art Wohlbehütetheit am Anfang gegeben haben. Und es bricht irgendein Unglück auf, von dem man, glaube ich, gar nicht so richtig oder ich nicht weiß, wie das begann und warum es so schlimm wurde. Also, ich hatte das Gefühl, es bricht auch tatsächlich was aus diesen Kindheitstraumata auf, wie auch immer, die irgendwie dann zur Dysfunktionalität führen. Beide Eltern fangen an zu trinken. Mein Vater hat hinterher mal gesagt, sie haben es gar nicht gemerkt, wie sie in die Alkoholsucht reingekommen sind. Der Druck war halt stark, diesen Laden aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig, glaube ich, auch Clash da so eine eigene strenge Erziehung und also die sie genossen haben, beide Eltern, mit so einer neuen sexuellen Befreiung zusammen. Und die kriegt, das glaube ich, kriegt man einfach nicht so ganz auf die Reihe. Und meine Mutter hat dann halt auch Tabletten genommen und genau, sie sind dann so langsam in die Sucht hinein, bis dann letztlich auch die Familie oder vielmehr der Laden Konkurs macht.
Also es ist wirklich ein radikaler sozialer Abstieg, ein Absturz, der dann auch dazu führt, dass Lilo einfach verschwindet. Was ist da passiert?
Ja, was ist da passiert? Also wir hatten den Konkurs, ich sage immer, wir hatten den Konkurs, obwohl den natürlich meine Eltern gemacht haben. Es gab dann eine Phase sehr starker Instabilität, wo beide Eltern noch da waren, aber eben.
Ich meine, auch so eine Szene, wo die Kinder dann sozusagen einkaufen geschickt wurden und die mussten dann anschreiben lassen, also oder Medikamente erbetteln von der Apotheke. Da habe ich sofort dann an Pünktchen und Anton von Erich Kästner gedacht. Wie muss man sich da als Kind gefühlt haben?
Ja, es war furchtbar. Ich sage ja auch, es war sehr beschämt. Und es war tatsächlich aber auch für Kinder wiederum so eine Sache, wir sind eine Familie, wir müssen jetzt zusammenhalten, wir haben kein Geld mehr, wir müssen gucken, wie wir durchkommen. Und am Ende dieses ganzen Crashs steht dann tatsächlich, dass wir die Wohnung verlieren. Und mein Großvater, also nach einer kleinen Odyssee durch diverse Hotels in Düsseldorf, mein Großvater, mein Vater, meinen Bruder und mich aufnimmt und meine Mutter tatsächlich wegschickt. Und das ist die Schlüsselszene in dem Sinne, dass sie dort steht und sie will zu uns, aber niemand nimmt sie auf. Und auch wir Kinder sind in einer gewissen Weise ambivalent, weil sie auch zur Belastung geworden war in ihrer Sucht. Und dann war sie für 3 Jahre komplett verschwunden. Wir wussten nicht, wo sie ist. Mein Bruder war im Heim, ich war im Internat, also auch der Vater war nicht ganz funktional. Und das ist dann sozusagen
milde ausgedrückt.
Ja. Das ist dann sozusagen das Loch, was dann passiert.
Es folgt nun eine, ja, man könnte sagen, lebenslange prekäre Geschichte zwischen Ihnen und Ihrer Mutter, in der Ihnen, Frau Rödig, irgendwann auch ja alle Empathie für diese Frau verloren geht, so nennen Sie das selbst. Aber paradoxerweise macht gerade das Ihr Buch so unglaublich spannend, dass man es nicht aus der Hand legen will. Am Ende heißt es, es war schwer, diesen Text zu schreiben. Mütter interessieren mich nicht, denke ich. Viel zu verkitscht, diese Mutterliebesbrühe. Wie haben Sie dennoch so diese Haltung gefunden, so drüber zu schreiben, also als ob sie eigentlich gar nicht beteiligt wären, sondern mit so einem ganz strengen, nüchternen Blick?
Ich glaube, die Geschichte liegt ganz lange schon in mir und meine Mutter ist 2015 gestorben und wir haben uns tatsächlich danach nicht mehr oft gesehen und auch sie war einfach eine sehr distanzierte Frau. Und ich habe mich auf die Suche gemacht. Ich wollte halt wissen, wer ist die eigentlich? Hatte die Schuldgefühle? Und ich habe versucht, diese Empathie zu bekommen und merke immer die eigene Fühllosigkeit. Und das ist, glaube ich, auch die Suche einfach. Der letzte Satz heißt ja auch, warum schreiben wir, damit wir fühlen lernen. Und ich habe mich mit diesem Buch, glaube ich, versucht, ihr anzunähern, sie zu verstehen, mich zu verstehen und auch einfach zu protokollieren, was da passiert ist. Ich habe mich jeden Morgen 2 Stunden hingesetzt, ich habe alte Tagebücher gelesen und bin einfach chronologisch durch diese Geschichte durchgegangen. Und das ist nicht mehr therapeutisch in dem Sinne. Ich glaube, das habe ich dann auch schon hinter mir. Die Geschichte ist lange her. Sondern einfach eine Rekonstruktion einer Geschichte, die hoffentlich nicht nur eine persönliche ist, sondern eben auch eine Zeitgeschichte und auch anderen was sagt. Und es ist auch so, es ist alles ambivalent. Es ist keine Abrechnung. Es ist keine Schuldzuweisung. Ich glaube, dass Schuld, die zwischen Müttern und Kindern steht, nicht gut ist, weil sie das Reden verhindert und den Kontakt verhindert.
Es ist ja auch ein Buch geworden über Frauenbilder, Mütterrollen, also auch immer diese entschieden attraktive Mutter, die so also bis ins hohe Alter noch versuchte, immer extrem weiblich zu sein. Und die Tochter, sie wollten die Intellektuelle sein. Und sie wurden immer auch so ein bisschen als hässliches Entlein oder wie ziehst du dich denn an, charakterisiert von ihr. Das war ja wahrscheinlich auch immer ein lebenslanger Konflikt, ne? Dass sie also dieses Weibchenmodell, das sie hatte, also auch immer sich über die Männer definiert, also es kommen noch furchtbare weitere Männergeschichten dazu, eine schlimmer als die andere. Das liest sich auch ziemlich gut, ehrlich gesagt. Verzeihen Sie mir, wenn ich das so sage. Aber es ist wirklich spannend. Aber die ganze Zeit denkt man, ja, was für ein Rollenbild eigentlich diese Frau ihr Leben lang ja, ausfüllt und dass Sie, Frau Rödig, definitiv nicht wollten als Tochter.
Ja, genau. Also fiel mir dann doch ein, dass ich eigentlich das mache, was meine Mutter macht. Meine Mutter wollte nie so sein wie ihre Mutter, also meine Großmutter. Und ich wollte nie so sein wie meine Mutter. Und ihr Terrain war die Schönheit. Und das konnte sie glänzend. Also sie konnte auch glänzend, eigentlich eben wie eine Schauspielerin. Also sie war eben Verkäuferin im Laden. Und ich glaube, ich habe einfach ein komplett anderes Frauenbild entwickelt für mich. Also eben das der Intellektuellen. der Schreibenden auch und auch der Erzählenden, weil meine Mutter hätte, das muss man sagen, dieses Buch nie gewollt. Also sie wollte nicht, dass irgendwas herauskommt. Es gibt so eine Art, natürlich in allen Familien, Schweigegebote. Mhm. Und die Frage ist, welche Sprache findet man trotzdem zu reden, ohne die reinzureißen.
Sie sind nun eine sehr literarische Publizistin, Frau Rödig. Beschäftigen Sie sich viel mit Fiktion, geben eine Literaturzeitschrift heraus. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch viel darüber nachgedacht haben, was für ein Buch Sie eigentlich schreiben wollten. Es hätte ja auch ein Roman sein können.
Ich glaube, viele lesen das auch als Roman. Mhm. Ich kriege ganz unterschiedliche Reaktionen. Manche heulen Rotz und Wasser, manche legen es weg, weil sie es nicht aushalten. Manche lesen es sehr gespannt durch. Und ich selber würde es nicht Roman nennen, weil es eben tatsächlich, also eigentlich eine autofiktionale Erzählung, würde ich sagen, ist das, was ich da gemacht habe, weil es auch einen reflektierenden Untergrund hat, den ich hoffe, man spürt.
Also ich habe es wirklich gelesen wie ein Roman und mir natürlich auch die ganze Zeit gedacht, Moment, das ist kein Roman, das ist wirklich wahr. Aber also gerade angesichts dieser vielen schrecklichen, bizarren Familienmutterszenen, die mich permanent fassungslos gemacht hat, sie halten da nicht zurück, bis in die Sexualität geht das hinein. Ich habe zwischendurch gedacht, oh meine Güte, wenn du so aufwächst, musst du ja selber voll gestört sein. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, aber wie haben Sie es geschafft, heil geblieben zu sein?
Weiß ich nicht. Es gibt natürlich immer Menschen, die einem dann doch helfen. Und ich glaube, eine Sache war tatsächlich das Schreiben. Ich habe mit 12 Jahren angefangen, Tagebuch zu schreiben. Ich habe kistenweise Tagebücher. Und natürlich ist auch dieses Buch etwas, was mich, also ich würde so sagen, das Happy End liegt außerhalb des Buches. Und auch das Buch ist ein Happy End in dem Sinne, dass Dinge geschrieben, besprochen, in Sprache gefasst und damit auch losgelassen werden können.
Das ist der Schluss. Dieses Buch ist ein Abschied, eine Umarmung, ein Loslassen. Das ist gelungen, dieses Loslassen.
Ja, ich denke schon. Für mich auf jeden Fall. Es ist zwischen zwei Buchdeckeln. Es ist in der Welt. Es ist fast nicht mehr meine Geschichte, sondern eine, die alle lesen können und die hoffentlich gar nicht so persönlich oder privat gelesen wird, sondern eben auch als eine vielleicht auch typische Geschichte, nicht ganz typisch, aber die vielen etwas sagt.
Danke Ihnen, Andrea Rödig, für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke auch.
Alles Gute Ihnen und Ihrem Buch Man kann Mütter nicht trauen. Es ist im Hardcover bei DTV erschienen mit 240 Seiten für 20 €.